Alle leise.
Wir machen jetzt Quatsch.
Schön, dass du da bist bei Hi Family, dem Elternpodcast für Familien mit Autismus, ADHS und anderen Besonderheiten.
Achtung, das fällt gleich runter.
Mir doch egal.
Und wer räumt das jetzt alles wieder auf?
Ich nicht.
Die Kackwurst-Mama.
Der ist doch komplett irre.
Hallo, wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge von Hi Family, eurem Podcast für das besondere Familienleben jenseits der Norm, dass wir trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Herausforderungen rocken und auch genießen wollen. Ich bin Isa, ich bin selbst neurodivergent, habe eine ADHS-Diagnose. Mein Sohn hat eine Autismus- und eine ADHS-Diagnose. Und unsere Tochter ist auf jeden Fall hochsensibel. Das heißt, bei uns ist eigentlich alles so ein bisschen anders, als man das bei der typischen Standardfamilie erwartet. Wobei ich mich ganz oft frage, welche Familie ist eigentlich die typische Standardfamilie? Und heute möchte ich mit euch über schöne Aktivitäten im Sommer sprechen. Ich möchte mit euch darüber sprechen, was für uns als Familie im Sommer wichtig ist, was funktioniert und was auch meiner Meinung nach das Allerwichtigste ist, damit das funktioniert. Es sind nicht nur so schöne Aktivitäten oder Tipps. Da kommt zwar auch einiges. Ich habe auch eine Umfrage auf Instagram dazu gemacht und teile mit euch die Ergebnisse jetzt gleich in der Folge. Ich habe aber auch noch so ein paar mentale Ideen, so Mindset-Tipps und möchte euch auch sagen, für was ich die Sommerferien auch noch nutze bei uns in der Familie. Das ist nämlich auch noch was ganz Praktisches, wofür ich hier die Sommerferien auch noch nutze. Bevor wir reinstarten ins Thema, gibt's wie immer hier im Hi Family Podcast, ist ganz ungewohnt, ne, zu sagen Hi Family Podcast, aber das Intro liebe ich ja schon hart, finde ich ja schon echt süß irgendwie, so richtig das echte Leben. Ich plane das übrigens immer nicht, ne, das ist so, wenn ich so ein neues Intro mache, dann weiß ich das Wochen vorher und wenn so ein guter Moment ist bei uns im Familienalltag, im wuseligen Familienalltag, dann hole ich einfach das Mikro raus und nehme so ein bisschen Atmo auf, also Atmosphäre und lass das Mikrofon einfach laufen, während bei uns der ganz normale Wahnsinn passiert und habe dann immer so 14 Minuten Tonmaterial und daraus baue ich dann den aktuellen Jingle oder das aktuelle Intro. Und das jetzt gerade gefällt mir eigentlich ziemlich gut, weil das einfach so komplett echt und authentisch ist, ne? Ständig fällt eigentlich irgendwas runter bei uns. Ständig bin ich so, aufpassen, Achtung, wow, oh nein, und wer hilft mir jetzt? Wer räumt das jetzt auf? Weil es ist ja auch so ein Thema, ich finde, dass die Kinder ruhig mehr aufräumen könnten und mithelfen können. Never ending story irgendwie in der Schule und im Kindergarten. Funktioniert das total gut, dass die einfach aufräumen und hier zu Hause irgendwie gar nicht? Naja, jetzt schweife ich schon wieder ab. Ich wollte eigentlich den gemeinsamen Check-in mit euch machen. Das heißt, das ist unser Ritual hier im Hi Family Podcast. Wir kommen nochmal gemeinsam hier im Podcast an. Und wenn du das schon ein paar Mal gemacht hast, dann weißt du ja, wie es geht. Dann machst du jetzt einfach das, was dir vielleicht gerade im Moment gut tut. Augen schließen oder einfach mal den Blick ein bisschen weich werden lassen. Runterkommen ist das Ziel. Die Antennen einfahren, die immer nach außen zeigen. Gerade Antennen von neurodivergenten Menschen, ja, die sehr reizoffen sind, die zeigen überall nach außen. Also ich habe oft das Gefühl, so ich habe 150 Antennen auf meinem Kopf stecken und die nehmen einfach jedes Signal von außen wahr, gleichzeitig. Und die dürfen wir jetzt mal gemeinsam einfahren. Mir hilft es immer total, wenn ich die Augen zumache, weil dann einfach schon mal die ganzen optischen Reize wegfallen. Und ich kann mich dann viel besser auf mich selbst konzentrieren. Und dann können wir mal so gemeinsam eine kleine Innenschau betreiben. Das heißt, guck gern mal scanne dich gern mal, wie es dir gerade geht. Psychisch, emotional. Welche Gefühle sind gerade da? Und dann gern auch mal körperlich. Bist du müde? Bist du ausgeschlafen? Bist du verspannt? Ist dein Körper gestresst? Spür auch gern mal in dein Herz. Verfolg deinen Herzschlag. Du kannst auch gerne eine Hand auf dein Herz legen. Und einfach mal gucken, wie dein Herz jetzt gerade im Moment schlägt. Und wenn du magst, darfst du mal ganz gezielt und bewusst durch die Nase einatmen und dir dabei alles Schöne und Positive holen. Also Liebe, Entspannung, Leichtigkeit, und das atmest du jetzt direkt in dein Herz rein. Hältst kurz die Luft an, aktivierst jede Zelle in deinem Körper und dann darf durch den Mund alles Negative ausgeatmet werden. Also Angst, Stress, Frust, Wut, raus damit. Und das machen wir noch ein paar Mal. Einatmen, Liebe, Entspannung, Freude. Anhalten und dann Wut, Ärger, Frust, Sorgen, raus damit. Noch ein letztes Mal einatmen, kurz anhalten und alles Negative ausatmen. Und jetzt mach gern mal so einen kleinen Vorher-Nachher-Check. Das waren jetzt ungefähr 3 Minuten, in denen du dich um dich selbst gekümmert hast und dein Nervensystem beruhigt hast, mal die Aufmerksamkeit auf dich gerichtet hast. Und überleg mal, was diese 3 Minuten jetzt gerade schon verändert haben. Wie bin ich heute da? Ich habe heute Morgen, ich war schon total aktiv. Bin schon Fahrrad gefahren, die kleine Murmel in den Kindergarten gebracht, am See entlang gefahren, dann aufgeräumt. Tarotkarten habe ich gelegt. Da wollte ich euch, auf Instagram habe ich das angeteased und habe euch gesagt, ich erzähle euch, was rauskam beim Tarotkartenlegen. Ich finde das so krass. Immer wieder lege ich Tarotkarten, weil ich finde es auch eine schöne Art, sich so mit sich selbst zu verbinden und sich selbst Fragen zu stellen, zu gucken, passt diese Karte jetzt gerade zu mir? Was davon könnte ich denn jetzt wie interpretieren und wie könnte mir das jetzt in meinem Alltag gut tun? Es hilft einem einfach total nochmal so ein bisschen so ein Check-in mit sich selbst zu machen. Und ich habe von meiner Psychologin gehört, also von meiner Psychotherapeutin, dass es ja Menschen mit Neurodivergenz, ADHS oder Autismus zum Beispiel, generell schwerfällt, eine gute Verbindung zum eigenen Innenleben aufzubauen. Und dass dann gerade für Frauen mit ADHS Yoga und Meditation und so Achtsamkeitstrainings super wertvoll sind, weil wir dann eben ganz bewusst und ganz gezielt diese Sachen tun, so in uns reinspüren, uns mal mit uns selbst verbinden, was anderen vielleicht viel einfacher fällt, ne, wo die eine viel bessere Verbindung zu sich haben. Und bei mir ist es oft auch so, dass es eher abgetrennt ist und ich einfach so im Alltag rumwusel und mein Ding mache und dann ganz gezielt diese Momente auch brauche, in denen ich nochmal wirklich ganz bewusst bei mir bin. Finde ich übrigens auch total wertvoll, wenn man das weiß in Bezug auf seine neurodivergenten Kinder, ich mache wirklich im Alltag immer wieder ganz bewusst so Dinge, die ins Fühlen gehen. Und es gibt ja auch Übungen, die du ganz gezielt machen kannst, wo du dann den Parasympathikus aktivierst, also die Gehirnregion, die für Entspannung und Ruhe und Sicherheit, also für Nervensystemregulation zuständig ist. Und das kann man ja einfach machen, indem man wirklich so Körperübungen macht, indem man dann sagt zum Beispiel, spür mal in deine Füße rein, wie die gerade den Boden berühren und wie sich das anfühlt. Und berührt gerade der linke Fuß den Boden stärker als der rechte? Oder hast du beide Füße gleich stark auf dem Boden? Also sowas ist zum Beispiel eine ganz, ganz einfache Übung. Ich mache die manchmal beim Abendessen, wenn ich merke, oh, oh, das Kind flippt gerade einfach komplett aus und ist gerade überhaupt nicht bei sich. Dann mache ich so eine kurze Körperübung oder du streckst deinem Kind deine Hand hin mit den ausgestreckten Fingern und sagst, jeder dieser fünf Finger ist eine Kerze. Und puste mal die Kerzen nacheinander aus. Und immer wenn es dann einen Finger angepustet hat, dann knickst du den so ein und dann hat es die fünf Kerzen ausgepustet und auch das bringt das Kind wieder vom Sympathikus in den Parasympathikus. Und das hilft immer ein kleines bisschen und manchmal sogar ein großes bisschen bei uns. So, genau. Was habe ich für eine Tarotkarte gezogen? Ich habe zwei verschiedene Karten gezogen, aber eine fand ich besonders spannend. Das war nämlich der Gehängte. Das ist eigentlich eine ziemlich heftige Karte, denkt man zuerst. Und ich fand das ganz passend eigentlich für die Sommerferien jetzt tatsächlich. Übergeordnete Themen von dem Gehängten ist der Perspektivwechsel, die Anspannung. Nee, ha, lustig, freudscher Versprecher. Die Entspannung und die Akzeptanz. Da steht nämlich, dreh deine Welt mal auf den Kopf und schau, was es zu sehen gibt, wenn du dich mal so richtig hängen lässt. Diese Karte ist zu dir gekommen, um dich daran zu erinnern, dass du mit Honig sehr viel mehr Fliegen fängst als mit Essig. Warum denn ständig dieses Abkämpfen, dieses Lösungen suchen? Dieses verzweifelte Unterwegs- und Beschäftigtsein. Nun kann ein guter Zeitpunkt sein, um die Dinge mal mit Spaß und einer gewissen Leichtigkeit zu sehen. Mit Ernstsein verbringen wir ohnehin den größten Teil unserer Zeit. Warum nicht mal über die Verrücktheiten des Lebens lachen und einen Kopfstand machen? Mit ein wenig Abstand erscheinen die Dinge plötzlich ganz anders, am Ende sogar irgendwie lustig. Sterbende bereuen oft am meisten, dass sie viele Dinge so verbissen und ernst genommen haben. Heute ist also ein guter Tag, es mal anders zu machen. Und damit starten wir doch mal direkt in das Thema der heutigen Folge, weil ich finde, das ist ein richtig guter Aufhänger. Verbissen, unbedingt richtig schöne Sommerferien kreieren wollen. Also das ist sowas, das könnte schon auch ganz gut zu mir passen. Also ich bin wirklich schon eine, die gerne plant und sich was überlegt und dann eher immer gerne weniger machen darf. Also ich bin so eine Overperformerin und möchte halt auch für die Kinder dann irgendwie, dass die Sommerferien eine tolle Zeit sind, dass man sich da gerne daran zurückerinnert, dass man das als Familie genießt und eine schöne Zeit hat. Und ich fand diese Karte, diese Tarotkarte eben deshalb auch so wertvoll, weil man kann ja auch eine super schöne Zeit haben, vielleicht sogar die schönste Zeit, indem man auch einfach mal die Kirche im Dorf lässt. Und das Motto der Sommerferien vielleicht auch mal ist, weniger ist mehr. Ich hatte neulich eine Unterhaltung mit einer Frau und die hat mir gesagt, ihre schönste Kindheitserinnerung waren die langen Sommerferien in, wo war das? Ich glaube Rumänien. Da kam ein Teil ihrer Familie her und sie meinte, dass sie jeden Sommer für 6 Wochen, also die kompletten Sommerferien, ist ihre Familie nach Rumänien gefahren und da gab es so ein Ferienhaus der Familie Und da haben die sich 6 Wochen einfach einen gechillt. Und es gab keine To-Dos, es gab keine Zeitpläne, nichts, wo man sich danach richten musste, so hey, komm, schnell, schnell, auf geht's, wir wollen jetzt dahin, wir wollen jetzt das noch machen, sondern wirklich so laissez-faire. Sie waren teilweise den ganzen Tag oder mehrere Tage einfach nur im Schlafanzug, hat mir die Frau erzählt, durften halt auch dann essen, wann sie Hunger hatten. Die Küche war halt immer irgendwie gefüllt und es gab immer irgendwas zu essen. Und man hat einfach so frei in den Tag hineingelebt. Und für sie waren das einfach die schönsten Kindheitserinnerungen, die sie hatte. Kann ich bedingt nachvollziehen. Bedingt in dem Fall, dass ich mir natürlich sofort denke, ja, für autistische Kinder ist das ein bisschen schwierig. Oder generell auch für neurodivergente Kinder. Ich finde die Kernidee total schön, dass man sagt, hey, weniger ist mehr und wir lassen jetzt einfach mal in dieser Zeit die Seele baumeln. Im Sinne von, es gibt deutlich, deutlich, deutlich weniger Anforderungen im Alltag, als wenn Schule ist oder als wenn Kindergarten ist. Also das ist so das, was ich eigentlich aus diesem Gespräch für mich mitnehmen möchte mit dieser Frau. Und gleichzeitig finde ich das total wichtig, einen Rahmen vorzugeben, einen strukturierten Rahmen, an dem sich eben neurodivergente Kinder auch festhalten können. Was meine ich damit? Es sollte ganz bestimmte Ankerpunkte am Tag geben und Dinge, die immer gleich sind. Und das ist individuell. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ja, wir fahren jetzt in den Urlaub, und da können wir halt bestimmte Dinge nicht gleich machen wie zu Hause. Ist klar. Und man kann ja trotzdem versuchen, zum Beispiel die 2 Lieblingsbücher mitzunehmen und das Abendritual auch im Urlaub genau gleich zu gestalten. Denn diese Rituale sind ja für Kinder, für alle Kinder, Sicherheit und ein Anker. Und wenn du so das Gefühl hast, boah, es ist gerade alle Regeln, alle Strukturen, alle Normalitäten des Alltags sind gerade aufgelöst, dann ist es für manche total befreiend und total schön und für andere ist es wirklich beängstigend, weil die Sicherheit fehlt, weil diese kleinen Dinge, die einen irgendwo durch den Alltag tragen, weil die auch noch wegbrechen. Das heißt, da würde ich einfach auch total individuell aufs Kind gucken und schauen, was tut in meinem Kind gut? Wie viel Struktur braucht mein Kind? Und wie viel laissez-faire kann ich in unseren Alltag reinlassen? Also bei uns ist zum Beispiel so, dass wir die Essenszeiten immer gleich halten werden, auch in den Ferien, weil Essen ist mega der Regulator bei uns in der Familie. Und super wichtig auch für unseren Sohn, dass es zu bestimmten Zeiten einfach das Essen gibt, dass sie sich darauf auch verlassen können. Dass es ansonsten auch immer noch diese klaren Rituale gibt. Also auch das Einschlafritual bei uns wird auch in den Sommerferien gleich bleiben. Und wir haben zum Beispiel auch 2 Fernsehtage in der Woche. Also 2-mal in der Woche dürfen die Kinder für 25 Minuten fernsehen. Das bleibt auch in den Sommerferien gleich. Und ansonsten würde ich auch jetzt einfach mal gucken, also bei uns gehen jetzt die Sommerferien erst los, sind ja die spätesten Sommerferien in Deutschland. Das heißt, einige von euch sind ja schon in den Sommerferien und auch schon im Urlaub gewesen. Und trotzdem kann man das ja dann auch wirklich über alle Ferien sich mitnehmen, diese Infos, die ich gebe, oder auch generell jetzt für den restlichen Sommer einfach noch bedenken und noch irgendwie so im Kopf haben. Ich finde das immer ganz schwierig. Ich habe jetzt mehrfach auf Instagram gelesen, dass Eltern schreiben, in den Sommerferien gibt's bei uns auch keine Regeln, was den Eiskonsum betrifft oder den Zuckerkonsum. Und die Eisschublade in der Tiefkühltruhe, die ist immer gefüllt in den Sommerferien. Und das klingt erstmal für mich so nach Bullerbü-Sommer, also nach traumhafter Kindheit. Ich hätte das als Kind auch komplett geliebt. Wenn ich an unseren Sohn denke, dann denke ich aber auch daran, dass ihn diese Grenzenlosigkeit total überfordert. Und er würde dann wahrscheinlich 8 Eis am ersten Tag essen, hätte dann nur Eisintus, wäre komplett auf Zucker, also wirklich so, als hätte er vielleicht sich eine Runde Speed eingeschmissen. Also gerade bei Kindern mit ADHS finde ich wirklich, Zucker kickt einfach nochmal extra. Und die lieben ja Zucker, das ist ja genau das. Ist bei mir übrigens genau dasselbe. Ich liebe Zucker auch, ich bin auch komplett zuckersüchtig. Und weiß ja auch eben deshalb, warum das so gefährlich ist. Also das ist so ein Thema, da denke ich mir, das können wir daheim einfach nicht. Das würde bei uns voll nach hinten losgehen. So, ja, vielleicht gibt's 2 Eis am Tag. Was heißt vielleicht? Ziemlich sicher. Also bei uns gibt's auch schon fast den ganzen Juli über eigentlich 2 Eis. Und oft erfahren wir dann eben, wir hatten in der Schule schon Eis oder im Kindi oder im Hort gab's auch schon Eis. Und dann haben sie halt ihre 2 Eis. Oder dann neulich gab's hier total den Geschwisterstreit, weil ich hatte was mit unserer Tochter unternommen. Und dann kamen wir zurück und es war dann schon zu Bettgehzeit. Und dann hat die Tochter, eben meine Tochter, noch zu meinem Sohn gesagt, ich habe ein Eis gehabt mit der Mama. Wir waren jetzt gerade noch am Seeufer und haben noch Eis gegessen. Und dann ist der so wütend geworden. Was? Du hast ein Eis gehabt? Und ich wusste, er hatte auch ein Eis. Aber er hatte halt ein Eis zu Hause und nicht eins von den, kein cooles Eis. Und dann gab es einfach noch so einen Stress. Und dann habe ich eben auch gedacht, okay, will ich das jetzt ausdiskutieren? Will ich mir jetzt noch diesen Stress hier geben? Oder sage ich einfach, alles klar, schnapp dir einfach noch ein zweites Eis aus der Tiefkühltruhe. Und das finde ich dann auch so schwierig. Also wir haben gerade auch so einen Umbruch in der Geschwisterbeziehung. Die waren ja wirklich jetzt 2,5 Jahre ein Herz und eine Seele, unsere Kinder. Und seit ein paar Monaten, vielleicht seit 3-4 Monaten, ist es wirklich so, dass unser Sohn total genervt ist von seiner kleinen Schwester. Für mich auch richtig fies zu ihr ist. Und so gehässig und ihr nichts gönnt. Und dann gibt's halt wirklich ständig diese Streitereien, ne? Diese kleinen Fiesheiten irgendwo. Er regt sich auf, dass sie ihm alles nachmacht. Sie regt sich auf, weil er so gemein zu ihr ist. Er schließt sie gerade total gern von allen möglichen Aktivitäten aus. Neulich war ein Freund von unserer Tochter hier zum Spielen. Und dann hatte mein Großer hat dann irgendwie, ich glaube, Salzbrezen gegessen. Und dann kam der Freund von unserer Tochter und meinte, oh, lecker, darf ich auch eine? Und dann meinte halt mein Sohn so, ja, sehr gerne, hier, bitteschön, hat ihm so 3 Stück gegeben. Dann kam seine Schwester und hat sich dann auch so hingestellt und wollte von ihm was. Und dann hat er sich weggetreten und hat gemeint, nein, du kriegst das nicht. Na, natürlich fängt sie dann an zu weinen. Sie ist 4, also solche Sachen haben wir gerade wirklich ständig. Und das ist ja dann immer so dieses Austarieren. Okay, mein Sohn steht gerade schreiend und weinend vor mir, weil er gerade erfahren hat, dass ich mit der Tochter noch ein Eis gegessen habe. Jetzt versuche ich, dieses Drama abzuwenden, weil ich wirklich, es ist abends, es ist Schlafenszeit, ich habe keinen Bock, indem ich sage, okay, du holst jetzt noch ein kleines Mini-Eis aus unserer Tiefkühltruhe, isst das und gut ist. Und ich weiß, unser Sohn isst ein Eis in einer Minute, ne? Der inhaliert es einmal. Was ich dann aber ganz oft vergesse, ist diese zweite Komponente, nämlich unsere Tochter. Und das geht uns gerade so oft so, gerade in dieser Geschwisterdynamik. Du versuchst, das eine eskalierende Kind zu beruhigen und machst dann etwas, was das andere Kind dann wiederum auf die Palme bringt, oder? Und dann denkst du dir so, hey, sag mal, bin ich eigentlich gerade im falschen Film? Dann habe ich nämlich unserem Sohn dieses zweite Eis erlaubt und dann hat unsere Tochter angefangen loszuschreien. Nein, der darf nicht ein zweites Eis. Ich hatte doch auch nur ein Eis. Und dann stehst du da und denkst so, Mist. Ich wollte die Situation deeskalieren. Und dann fängt der Große an zu lachen und lacht dann die kleine Schwester aus. Ich glaube, das kennen alle mit Geschwistern, oder? Also so in einem bestimmten Alter. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass es verschiedene Phasen in einer Geschwisterbeziehung gibt und dass die auch einfach wie so eine Wellenbewegung ist. Mal läuft's besser mit den Geschwistern und dann läuft's mal wieder schlechter und dann müssen sie sich mal wieder kloppen und zusammenraufen. Dann gibt's auch wieder Phasen, in denen sie ganz glücklich sind, einander zu haben und total schön miteinander spielen, oder? Und ich hatte ja auch schon eine Geschwisterstreitfolge mit Dr. Martina Stotz. Hatte ich ja auch vor kurzem erst wieder ein Interview mit ihr. Aber das ist ja ihr großes Thema, also Geschwisterkinder und Geschwisterstreit. Da kennt die sich extrem gut aus. Sie hat auch ein Buch dazu geschrieben. Und ich habe da für mich auch immer mitgenommen, dass sie sagt, hey, die lernen da ganz, ganz viel fürs Leben und lass die auch einfach mal machen. Also bis zu einem gewissen Grad natürlich. Also wenn jetzt unser Großer zum Beispiel der Kleinen total Angst macht, der rennt nämlich dann manchmal so auf sie zu, ne, und erschreckt sie so mit Absicht und buh und schaut sie so ganz böse an und dann fängt die ganz schlimm an zu weinen. Da schreite ich dann natürlich ein oder wenn es dann körperlich wird, ne, wenn sie auf ihn losgeht und ihn einfach nur noch anspringt wie so eine Furie, weil er sie reizt bis zum geht nicht mehr. Und gleichzeitig versuche ich trotzdem immer, mich möglichst rauszuhalten und dann auch so in diese Vogelperspektive zu gehen, in diese Metaebene, mir zu sagen, die lernen gerade fürs Leben. Das ist jetzt gerade ein Learning, das wird ihnen für ihr ganzes Leben gut tun. Halte dich raus, Isa. Lass die Kinder mal machen. Und wo wir da gerade dabei sind, so dieses Learning fürs ganze Leben. Ich habe ja gleich noch einige Tipps für euch für Sommertage mit neurodivergenten Kindern und was wir auch alles so machen jetzt in dieser Sommerzeit. Was wir alles auch nicht machen oder was wir anstelle von den Dingen machen, die wir nicht machen. Weil diese ganzen Standardsachen wie ja groß ins Freibad gehen oder auch am Wochenende ins an den See, Eisdiele, diese typischen Sommeraktivitäten, die machen wir alle nicht, weil es ist auch wirklich so, dass inzwischen unser Großer, der ist ja schon 8, der sagt inzwischen auch ganz klar, darauf habe ich keinen Bock, da bin ich raus. Oder bitte, bitte, mach das nicht, Mama. Ich will da auf gar keinen Fall hin, das ist für mich voll schlimm. Also deswegen, ich finde auch so ab einem gewissen Alter geht einfach auch gar nicht mehr alles. So Sachen, die wir halt früher einfach über seinen Kopf hinweg entschieden haben und ihn dann mitgenommen haben und die dann auch komplett schief gelaufen sind und nur schrecklich waren, die machen wir inzwischen gar nicht mehr, weil er auch ganz klar sagt so, nee, das, da mache ich nicht mit. Und was wir dann halt oft auch machen ist, dass wir uns aufteilen. Das machen wir relativ oft, weil halt die kleine Tochter ganz andere Dinge will wie der große Bruder. Also die ist auf keinen Fall autistisch, das können wir inzwischen sagen. Die ist total sozial. Die ist zwar auch hochsensibel, das heißt, sie braucht auch immer wieder dann ihren Rückzugsort und ihre Auszeiten und ihre Ruhe. Die ist auch ganz fein in ihrer Wahrnehmung. Auch mit sozialen Kontakten ist sie ultra, ultra sensibel. Aber sie hat einfach jetzt schon einen lebendigen, schönen Freundeskreis und trifft sich super gerne mit anderen Kindern und kann total schön und total neurotypisch, sage ich mal, mit anderen Kindern spielen. Und auch aus dem Grund ist es dann einfach oft so, dass man sich aufteilt als Eltern. Und was mich früher oft traurig gemacht hat, weil ich halt so dieses Idealbild im Kopf hatte mit, oh, wir sind eine Familie und wir machen diese Ausflüge alle zusammen und dann machen wir Erinnerungsfotos und die kommen dann ins Fotoalbum. Oh, schaut mal, wisst ihr noch, dieser schöne Ausflug im Sommer, als wir alle zusammen da und da hingegangen sind. Ja, das ist, manchmal ist das möglich, wenn das auch Aktivitäten sind, die einfach nicht so viele fremde Menschen beinhalten. dann ist das cool. Oder wenn der Große halt total Bock drauf hat, dann ist es auch wieder was anderes. Aber in der Regel hat er da einfach keine Lust drauf, unter viele Menschen zu sein und mit großen Menschenmengen konfrontiert zu werden. Und unsere Tochter halt schon. Und dann ist es lustigerweise, es passt ja ganz gut. Also ich mache dann relativ viel auch mit unserer Tochter, weil ich bin ja auch so eine trubelige, quirlige ADHS-Maus. Und mein Mann bleibt dann mit unserem Sohn meistens zu Hause und der genießt das, glaube ich, genauso wie unser Sohn, dass er da nicht so in diesem wilden, trubeligen unterwegs ist. Wobei natürlich manchmal hat er da auch Lust drauf und dann geht er mit der Tochter und so. Aber ja, das ist natürlich auch anstrengend, weil in der Regel wollen eigentlich beide Kinder, dass ich die Aktivität mit ihnen mache. Also unser Sohn will, dass ich mit ihm zu Hause bleibe und unsere Tochter will, dass ich mit ihr unterwegs bin. Und dieses Austarieren müssen, das finde ich wirklich, wirklich anstrengend. Und das ist auch, also ich bin ja aktuell wieder in Therapie, in Psychotherapie. Das habe ich jetzt auch begleitend zu meiner ADHS-Diagnose gemacht, weil ich es einfach total sinnvoll finde, jetzt mit dieser Diagnose auch nochmal mich aufstellen zu lassen und nochmal in den Alltag reinzugucken und die Herausforderungen meines Alltags mal durch diese ADHS-Brille auch anschauen zu lassen. Und inzwischen habe ich das auch so identifiziert, dass einer der größten Stressoren in meinem Alltag diese Zerrissenheit ist, dass beide Kinder immer nur mich wollen und immer alles mit der Mama machen wollen. Und dann haben wir ganz klare Aufteilungen. Also wir haben so in einem Wochenrhythmus, in der einen Woche macht mein Mann unsere Tochter Bett fertig und ich unseren Sohn und in der nächsten Woche switchen wir und machen das wieder andersrum. Und so machen wir das bei ganz vielem. Also in der Mama-Woche macht dann das eine Kind mit der Mama dieses Anziehen, auch Zähne putzen, auch Badewanne, also Baden und so. Und in der anderen Woche mit dem Papa dann. Und das ist zwar die Theorie und der Plan, und ganz oft ist es aber dann in der Realität so, dass das Kind nicht richtig mitmacht und dann sich unwohl fühlt und sich dann auch so dementsprechend zurückzieht. Oder unsere Tochter ist dann oft so freeze, ne? Die versteift sich so richtig und aber ich will das jetzt mit der Mama machen. Die Mama, kannst du mich bitte baden? Mama, kannst du bitte die Zähne putzen? Mama, kannst du bitte, ne? Und das ist halt schon uff, also das finde ich enorm kräftezehrend, enorm anstrengend. Vor allem, weil ich ja auch nicht damit plane. Also ich denke dann so, okay, ich habe jetzt gerade die Woche mit meinem großen Sohn. Der ist eigentlich beim Zubettbringen recht easy. Der macht schon relativ viel selbst. Und dann habe ich so und so viel Zeit, plane ich dann dafür ein. Und dann habe ich die und die Zeit wieder für mich. Und plötzlich krätscht dann so das andere Kind rein und macht halt dann gar nicht beim Papa mit. Und das finde ich richtig, richtig herausfordernd. Und da hatte ich jetzt auch im vergangenen Jahr viele Gespräche mit meinem Mann und habe immer wieder gesagt, da musst du mehr in die Verantwortung gehen und dich drum kümmern, dass sich das ändert, weil das kann ich nicht machen. Also ich kann nicht dafür sorgen, dass sich das Kind bei dir wohler fühlt. Und ich finde, das darf man auch mal so ganz knallhart benennen. Warum will denn das Kind immer nur alles mit der Mama machen? Weil die Mama der Safe Space ist. Weil sich das Kind mit der Mama am sichersten und am wohlsten fühlt. Weil es weiß, ja, Mama wird nicht gleich sauer, wenn ich jetzt gerade sage, ich will aber doch die andere Zahnbürste oder wie auch immer. Ne? Mama geht mehr auf mich ein, Mama ist empathischer. Bei Mama darf ich vielleicht auch mehr, wie auch immer. Aber ich habe dann schon immer wieder jetzt in den letzten Monaten Gespräche mit meinem Mann geführt und habe gemeint, du, es ist deine Aufgabe, dass die Kinder auch gerne mit dir Dinge unternehmen. Da musst du mehr in die Aktivität kommen, damit ich mehr Entlastung habe. Weil aktuell ist es zu viel Verantwortung auf mir. Ne? Also ich bin auch nur ein Mensch und ich bin selbst neurodivergent und muss mich eigentlich auch wirklich gut um mich selbst kümmern. Und dann sind da noch zwei kleine Menschen, die komplett auf mich fixiert sind. Und für den Mann ist es ja oft auch echt chillig, muss ich mal sagen. Also mein Mann ist dann inzwischen oft so, ja gut, okay, ich soll ja auch das Kind nicht anschreien, ich soll jetzt auch nicht irgendwie wütend werden. Also was mache ich? Ich setze mich jetzt aufs Sofa, ich daddel an meinem Handy rum und wenn das Kind bereit ist, sich dann mit mir Bett fertig zu machen, dann komme ich. Nur bei uns ist das immer so, da passiert halt nichts, ne? Das Kind kommt, das hängt dann an meinem Rockzipfel und lässt mich auch nicht das andere Kind Bett fertig machen. Und das ist ein, also da habe ich jetzt schon so oft auch gesagt, ich finde, das geht gar nicht. Dieses Passive, dass sich dann der Mann da so zurückzieht und sagt, ja, okay, jetzt mal gucken, ne, wird sich vielleicht auch von alleine lösen, das Problem. Ja, ist schwierig. Also wenn die Mama nicht einfach aus dem Haus gehen kann, und das ist irgendwie auch, finde ich, total doof, ne, dann wird ja die Mama auch wieder dazu genötigt, dass sie aktiv jetzt sich darum kümmert, dass sie nicht verfügbar ist. Ich finde einfach, da müssen dann die Männer in die Verantwortung kommen und sich einfach mal überlegen, wie könnte ich das denn hinbekommen, dass das klappt? Und dann, ja, liebe Männer, googelt, nutzt KI, fragt doch mal eure Lieblings-KI, wie das funktionieren könnte, erzählt das Szenario. Müsst ihr auch nicht sagen, mein Kind, sondern könnt ihr auch sagen, folgendes Szenario, ein Vater und sein Kind. Und dann guckt einfach mal. Aber das kann nicht auch noch Aufgabe von uns Mamas sein oder von uns Frauen. Und zu dem Thema Selbstständigkeit. Ich glaube, vor 10 Minuten wollte ich was zum Thema Selbstständigkeit sagen oder Eigenverantwortung von Kindern. Ich nutze aktuell auch die kommenden Sommerferien. Also was heißt aktuell? Das habe ich mir jetzt vorgenommen, das meine ich damit. Um die Kinder ein bisschen mehr für ihre eigene Selbstständigkeit zu erziehen oder denen das einfach bewusst zu machen. Denn es ist ja wirklich so, dass ich das so krass finde, in dem Kindergarten, im Hort, sind die Kinder relativ selbstständig. Da gehen die alleine auf die Toilette, da räumen die auch, also da tun die sich allein auf den Teller, was es zu essen gibt und tun dann auch alleine wieder das Teller abräumen auf den Geschirrwagen oder so. Und bei uns zu Hause ist es wirklich so, dass die Kinder alles stehen und liegen lassen. Und wenn ich das dann sage, so hey, bitte in die Spülmaschine räumen oder bitte aufräumen. Nee, kein Bock. Oh, bitte, bitte mach du das. Bitte mach du das. Und also bei einem neurodivergenten Kind hast du dann ja wirklich, also da fehlt ja auch oft dieser Common Sense. Wie oft darf ich jetzt meine Meinung vertreten und wann lenke ich ein und sage, okay, dann mache ich's halt. Bei uns ist es dann oft so, dass ich wirklich denke, hey, es ist wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat. Da, mein Sohn kann 15 Minuten lang sich weigern, den Teller in die Spülmaschine zu tun und nur da hocken und sagen, bitte du, bitte du, bitte du. Und ja, irgendwann ne, mache ich es halt dann auch einfach selber und bin total genervt dann davon, aber einfach, weil es gerade anders nicht geht. Und da habe ich mir jetzt gedacht, in den Sommerferien möchte ich das einführen, dass wir da mehr darauf achten, dass ich den Kindern auch einfach immer wieder, dass ich da sage, hey, wir achten jetzt darauf, wir lernen das jetzt. Die Sommerferien sind dafür da, dass ihr am Ende der Sommerferien ganz automatisch eure schmutzigen Klamotten in den richtigen Wäschekorb legt, im Bad, dass ihr nach dem Zähneputzen das Waschbecken sauber verlasst, also wie oft ich das schon im letzten Jahr gesagt habe, und dass ihr euer Geschirr auch in die Spülmaschine tut. Und das sind dann so Sachen, wo ich denke, da möchte ich auch meine Kapazität und meine Energie darauf verwenden, jeden Tag jetzt in den Sommerferien darauf zu achten, dass das funktioniert. Und ich finde, das ist auch voll die gute Möglichkeit, in den Sommerferien oder generell halt in den Ferien sowas einzuführen und dann zu gucken, dass sowas zur Routine wird. Also das machen wir gerade noch in den Sommerferien. Und was wir für Alltagsprogramm haben oder was wir in den Sommerferien generell machen, so an schönen Dingen, ist tatsächlich ganz viel ja auch so Naturverbundenes. Ich finde ja, dass Natur extrem runterbringend, also extrem gut fürs Nervensystem ist. Und ich mache dann zum Beispiel mit den Kindern auch mal einen Ausflug in den Wald. Bei uns ist es nie ein Wald, sondern es ist immer der Zauberwald, weil es im Zauberwald ganz viel Zauberhaftes zu entdecken gibt. Und dann bringen die Kinder meistens aus dem Wald halt irgendwas mit. Moos oder Steine oder kleine Äste. Und dann kann man sich das für den nächsten Tag irgendwo hinlegen und dann am nächsten Tag damit auch einfach was Schönes basteln. Und auch das finde ich total die schöne, wertvolle Aufgabe. Und ja, da gibt's dann wahrscheinlich ein Kind, das bastelt 2 Minuten und hüpft dann wild in der Wohnung rum und fängt an zu singen oder so, weil es fertig ist. Und ein anderes Kind, das dann eine Dreiviertelstunde da sitzt und bastelt. Und trotzdem habe ich gemerkt, das andere Kind, das dann früher aufsteht, checkt dann, ah ja, guck mal, die anderen sind noch am Basteln, also beschäftige ich mich mit mir selbst. Und auch das finde ich total wertvoll und total wichtig, in den Sommerferien oder in den Ferien den Kindern Langeweile zu ermöglichen. Denn Langeweile fördert Kreativität. In Langeweile erkennen Kinder auch ganz oft, was sie selbst eigentlich wollen, was sie mögen, wo ihre Talente liegen. Und es gibt kontroverse Meinungen zum Thema Langeweile und ADHS. Ich weiß, bei uns ist es trotzdem so, dass ich sage, Langeweile ist gut. Weil die Kinder, da gibt's einen Moment, ja, da ist die Langeweile schwer auszuhalten und nervig. Ich kenne den auch noch von mir als Kind. Und dann habe ich jetzt aber immer bei meinen Kindern eigentlich bemerkt, wenn man, also manchmal biete ich denen dann was aktiv an und sage, hey, dann mach doch das oder dann mach doch das. Oder sie finden halt von ganz alleine in der Aktivität. Und dann beginnt eigentlich oft so ein richtig schönes, tiefes, vertieft sein in diese Aktivität, die sie sich dann aus der Langeweile heraus ganz selbst ausgesucht haben. Also als Beispiel, unser Sohn fängt dann ganz oft an, mit der Eisenbahn so Strecken zu bauen. Und baut die wirklich ewig, also eine Stunde kann er dann da sitzen in seinem Zimmer und mit der Eisenbahn spielen und einfach nur verschiedene Strecken bauen und gucken, wie könnte jetzt was zusammenpassen. Oder unsere Tochter ist dann irgendwann einfach in ihrem Zimmer und spielt dann da mit ihren Kuscheltieren oder mit ihren Puppen Rollenspiele. Und das ist dann so, oh cool, ich habe jetzt 20 Minuten Nörgeln der Kinder ausgehalten. Und jetzt spielen die aber auch ganz vertieft und konzentriert für eine Stunde. Und in der Zeit kann ich irgendwas machen. Was ich auch immer gemerkt habe, wenn ich in der Wohnung aktiv bin, also wenn ich etwas mache und beschäftigt bin, ist es für die Kinder viel, viel einfacher, auch in eine Beschäftigung und in eine Aktivität zu kommen. Also die existieren dann so neben mir her, aber in derselben Aktivität. Also zum Beispiel, ich putze die Wohnung. Das mache ich inzwischen auch einfach, wenn die Kinder da sind. Und die Kinder merken dann, ah, die Mama ist beschäftigt, die ist da und sie macht ihr Ding. Und entweder die wollen mir dann helfen und fangen dann auch an zu putzen. Und auch wenn ich dann oft mehr putzen darf danach, als wenn sie nicht geholfen hätten, lasse ich sie oft mithelfen, weil es irgendwie einfach auch schön ist. Und manchmal machen sie dann aber auch ganz andere Dinge und finden es aber auch einfach schön zu sehen, ah, die Mama ist gerade auch in der Wohnung beschäftigt und ich bin gerade auch in der Wohnung beschäftigt. Die holen auch ganz oft, wenn ich irgendwie im Wohnzimmer was mache oder wenn ich koche, holen die sich auch ganz oft Bücher und setzen sich dann auf dem Sofa und schauen sich dann diese Bücher an. Also solche Dinge. Und wenn ich jetzt aber auf dem Sofa sitze und einfach nur chille, mir zum Beispiel ein Buch, also eine Zeitschrift durchblätter oder ein Buch lese oder so oder auf meinem Handy rumdattel, klappt es überhaupt nicht. Dann sitzen sie irgendwie 3 Minuten später unzufrieden und nörgelnd neben mir. Mama, mir ist langweilig. Mama, können wir was machen? Mama, ich habe Hunger. Also das ist so ein einfach ein Erlebnis, das mir immer und immer und immer wieder aufgefallen ist, dass wenn ich so geschäftig in der Wohnung oder auch im Garten bin, dann machen die Kinder einfach mit. vielleicht auch noch so als Idee. Und tatsächlich machen wir in den Sommerferien auch ganz viele so Bastelgeschichten mit Naturmaterialien. Und zwar komplett kreativ. Also bemalt Steine, hier habt ihr ein bisschen Draht und ihr habt Federn und ihr habt Hölzer. Bastelt mal was damit. Auch komplett ohne Anleitung. Und ich finde auch das so wertvoll in der Schule und im Hort und im Kindergarten. Da gibt's immer ein richtig und ein falsch. Also ganz, ganz oft, sage ich mal. So und so soll das sein. So und so ist der Arbeitsauftrag. Und ich denke mir dann immer, wie wertvoll ist es für unsere Kinder, wenn sie zu Hause keinen Arbeitsauftrag haben, sondern einfach mal ins Spüren kommen, ins Fühlen kommen, ins Machen kommen. Also da ist dann vielleicht auch einfach eine Matschküche im Garten und dann dürfen die da matscheln und machen. Und dann muss am Ende nicht irgendwie der Sandkuchen da sein, von dem dann Mama und Papa probieren dürfen, sondern einfach nur Chaos oder so. Und genauso eben auch beim Basteln. So, ja, klebt doch einfach mal drauf los. Macht doch einfach mal. Ist doch egal, was am Ende dabei rauskommt. Dann lässt man es 3 Tage am Esstisch liegen und wirft es dann irgendwann heimlich weg oder so, ne? Also, das finde ich auch ganz wertvoll, wenn man die Sommerferien oder generell Ferien dafür nützt, Anforderungen runterzufahren und mehr ins Erleben reinzukommen. Jetzt lese ich noch für den virtuellen Kaffeeklatsch eure Antworten vor, was ihr gerne mit euren Kids in den Sommerferien macht. Ja, das erste ist genau das, was ich auch gesagt habe. Gesammelte Steine und Stöcke für etwas Kreatives nutzen. Steinhausen bauen oder so. Wir machen gerne Drachenschleim aus Stärke und Wasser. Wie geil ist das denn? Geil. Ich sehe da direkt noch, wie man so Glitzer reinmischt. So Glitzerdrachenschleim. Schleichtiere aus einem Eisblock befreien. Einfach in einen Luftballon mit Wasser die Schleichtiere einfrieren. Mega die Idee. Mega die coole Idee. Das finde ich auch richtig geil. Oder auch Eis selber machen, fällt mir da gerade noch ein. Eis selbst machen mit Obst und es dann einfrieren. Also am Vormittag selbst machen und dann am Nachmittag selbst essen. Ist irgendwie auch schön. Auf jeden Fall Struktur schaffen. Wochenplan gemeinsam erstellen und besprechen, schreibt eine von euch. Auch das ist natürlich eine mega wertvolle Idee. Also ich mache ja auch diese Struktur, indem ich sage, immer wieder gibt's über den Tag hinweg diese Ankerpunkte. Bei uns ist es vor allem so dieses Essen und die Zu-Bett-Geh-Routine und die immer gleiche Uhrzeit auch des Essens. Aber ich glaube, dass ganz viele Kinder auch davon profitieren, wenn man einen Wochenplan macht und dann wirklich guckt so, okay, morgen machen wir das und übermorgen ist das. Und dann muss ja auch gar nicht so eine große Aktivität draufstehen, sondern man kann ja sagen, morgen machen wir in der Früh gemeinsam Eis und übermorgen darf jeder den ganzen Vormittag machen, worauf er oder sie Lust hat, zu Hause oder so. Aber einfach, dass die Kinder wissen, okay, da sind wir zu Hause, da sind wir vielleicht unterwegs, da kommt Besuch. Das finde ich auch total wertvoll. Muscheln sammeln, auf Bäume klettern, Sand spielen, Themenparks nach Spezialinteresse besuchen. Voll schön. Im Wald etwas mit Stöcken bauen, Steine sammeln und bemalen, reiten und schwimmen gehen. Dann hat schon nochmal eine von euch geschrieben, Slime selber machen. Meine Kinder dürfen in den Ferien selbst kochen. Auch geil, das ist ja auch was, wo man im Alltag oft nicht die Zeit und die Muße dazu hat, oder? Also, dass man dann zum Kind sagt, so, du darfst jetzt mal die Champignons klein schneiden. Das ist immer okay. Wir werden jetzt 40 Minuten lang Champignons schneiden. Dafür habe ich keine Zeit im Alltag. Und wenn man dann aber sagt, in den Sommerferien machen wir das ganz gezielt. Total cool. Einen Parcours aufbauen in der Wohnung. Eine Radtour mit Picknick. Lufttrocknende Knete oder Ton zum Basteln. Eine Liste mit den Kindern schreiben gegen Langeweile. Das ist ja auch mega. Ein Picknick im Garten oder einfach im Wohnzimmer machen mit Frühstück auf dem Boden. Das ist auch total schön. Das ist ja auch, zum Beispiel fällt mir da gerade ein aus meinem Buch Anders glücklich. Da habe ich ja auch so Ideen für schöne Familienrituale. Und da ist ja auch eins davon, dass man einmal im Monat Abendessen unter dem Tisch macht, statt auf dem Tisch und einfach alles auf dem Boden verlagert und unterm Tisch dann da sitzt. Das ist einfach auch special. Sushi machen. Freunde treffen, organisieren und begleiten. Auch schön. Ja, es könnte tatsächlich ja auch sein, dass dann die Kinder mehr Lust haben, Freunde zu treffen, weil sie die dann nicht mehr so oft sehen, weil die Schule gerade nicht da ist. Auch eine super Idee. Kino im Garten machen. Oh, einfach den Laptop in der Strandmuschel aufbauen und sich davor setzen. Was für eine geile Idee. Im Garten zelten. Ähnlich coole Idee. Ha, wie lustig. Direkt darunter ab 1:1 nochmal dasselbe. Im Garten zelten. Ja, so, das waren jetzt einige von euren Ideen, die ich mal rausgepickt habe, auf was ihr so Lust habt oder was ihr so geplant habt in den Sommerferien. Und ich denke, ganz, ganz viel macht das Mindset aus. Also wenn ihr vom Mindset einfach sagt, hey, ich möchte für meine Kinder eine entspannte und schöne Ferienzeit gestalten, von der wir alle profitieren, dann macht es unglaublich viel Sinn, sich da mal einen Abend als Paar oder auch alleine hinzusetzen und sich mal zu überlegen, wie könnte das aussehen, dass es uns allen damit gut geht. Ich finde, das braucht manchmal einfach so ein paar Überlegungen mehr. Wir sind halt auch nicht damit geboren, ne, so die perfekten Entertainer für neurodivergente Kinder zu sein. Also es ist ja auch mal okay, wenn man sagt, ich möchte mir da jetzt mal 2 Stunden am Abend Zeit nehmen und mir überlegen, was könnte für uns wichtig sein, was könnte uns gut tun, worauf möchte ich achten. Bei was möchte ich die Struktur wahren und wo möchte ich sie auflockern? Wie viele Aktivitäten sind für uns pro Woche gut? Ja, also einfach mal so ein bisschen das Ganze planen und strukturieren. Mir hilft immer total auch, die jeweiligen Tage oder Wochen ausgedruckt vor mir zu haben, also wirklich so ein Kalender da zu haben und dann auch übersichtlich zu gucken. Und dann schreibe ich da vielleicht auch die geplanten Aktivitäten rein und merke schon, oh, das ist ja aber in der einen Woche ganz schön viel. Vielleicht schiebe ich das dann lieber auf die zweite Woche, diese eine Aktivität, und mache da lieber nochmal einen Tag Entspannung und Runterkommen rein. Also das hilft mir dann nochmal total, so übersichtlich zu planen. Und ansonsten, wie schon gesagt, ist das Mindset einfach ganz wichtig, dass ihr euch sagt, hey, wir machen uns jetzt eine gute Zeit, alles kann, nichts muss, ich lasse es jetzt auch mal laufen. Und wie war das gerade noch bei dieser Tarotkarte? Was hat die da gesagt? Ah, genau, hier. Warum denn ständig dieses Abkämpfen, dieses Lösungen suchen, dieses verzweifelte Unterwegs und beschäftigt sein? Nun kann ein guter Zeitpunkt sein, um die Dinge mal mit Spaß und einer gewissen Leichtigkeit zu sehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen restlichen Sonntag, wenn ihr direkt am Release-Tag die Folge hört. Lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Wir hören uns am Mittwoch wieder zu einem neuen kurzen Aha-Moment. Alles Liebe, eure Isa.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.